Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Podcast der BIS, der Bielefelder Initiative für sozial-ökologische Stadtentwicklung. Wir befassen uns in diesem Podcast mit den verschiedenen Aspekten der zivilen Nachnutzung der Kasernengelände in Bielefeld. Dabei stellen wir die Grundsatzfrage: Wem gehören die Gelände? Wem gehört die Stadt? Es lohnt sich ein Blick in die Geschichte. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Bodenpolitik der Stadt Bielefeld zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Das Wissen, dass Grund und Boden nicht vermehrbar und damit kein Wirtschaftsgut im eigentlichen Sinn sind, führte damals zu einer neuen Bodenpolitik. Ausführlich berichtet Dr. Lena Lappe in ihrer Dissertation 1925, wie sich die Boden- und Wohnungspolitik in Bielefeld im ersten Viertel des letzten Jahrhunderts entwickelt hat. Sie war als Kommunalbeamtin unter anderem im Sozialamt und im Stadtarchiv von Bielefeld tätig. Hören wir einmal rein, was wir in ihrer Studie erfahren können.
Nun, um 1850 lag der Grundbesitz der Stadt Bielefeld lediglich bei 23 Hektar. Seit 1880 begann die Stadt eigenen Grundbesitz zu erwerben. 1915 hatte sie 1140 Hektar in ihren Besitz gebracht. Das macht circa ein Viertel des Stadtgebietes aus. Ein Drittel davon war Waldgebiet.
Welche Motivation steckte denn hinter der Vermehrung öffentlichen Landbesitzes?
Nun ja, man hatte damals erkannt, dass eine Stadt selbst im Besitz von Grund und Boden kommen muss. Nur so kann sie eigene Stadtentwicklung betreiben. Auf eigenem Grund kann sie für bezahlbaren Wohnraum sorgen und die Bodenpreise beeinflussen. Diese Linie hat man in Bielefeld konsequent seit Ende des 19. Jahrhunderts verfolgt und sogar im und nach dem Ersten Weltkrieg fortgesetzt.
Und für wen wurde die Bodenpolitik denn vorrangig gemacht?
Nun ja, bei all ihren Bemühungen hatte die Stadt in erster Linie die Wohnungsnot der finanziell schwächeren Bürgerschaft im Blick. Für diese Bevölkerungsgruppe mussten angemessene und gesund erhaltende Wohnverhältnisse geschaffen werden. Die Wohlhabenden sorgen sowieso für sich selbst. Von Wohnungsnot betroffen war also die ärmere, aber auch hart arbeitende Bevölkerung.
Und was wollte die Stadt darüber hinaus noch erreichen?
Als wichtiges Anliegen lag der Stadt Bielefeld besonders daran, bei ihrer Stadtentwicklung und Wohnungspolitik die Gesundheit ihrer Bürger im Auge zu behalten. Dazu dienten die Grünflächen, die Wälder und schließlich auch die Parkanlagen.
In diesem Zusammenhang müssen wir auf Dr. Rudolf Stabenhaus zu sprechen kommen. Er hat als Bielefelder Oberbürgermeister von 1910 bis 1932 die Stadt geprägt. Eine Boden- und Siedlungspolitik wie seine ist heute angesichts von Wohnungsknappheit und Bodenspekulation wieder aktuell. Zeit, daran anzuknüpfen und das Erbe Stabenhorst fortzusetzen. Holen wir uns doch Dr. Stabenhorst zu einem virtuellen Interview dazu. Herr Stabenhorst, wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserem Podcast zur Konversion in Bielefeld. Heute kennen die meisten Bielefelder ihren Namen nur noch durch die Straße im Westen der Stadt, die nach ihnen benannt wurde. Zu der Zeit, mit der wir uns in dieser Folge des Podcasts beschäftigen, spielten sie eine ganz wichtige Rolle. Wie sah denn die Situation auf dem Wohnungsmarkt aus, als sie in Bielefeld die Politik leiteten?
Bielefeld war damals eine schnell wachsende Stadt. Viele Industriebetriebe wurden angesiedelt. Der Zuzug von Arbeitskräften war groß. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zum plötzlichen Zurückfluten der Soldaten. Bald war eine gesteigerte Heiratslust zu vermerken.
Gut und schön, aber was hat das mit der städtischen Bodenpolitik zu tun?
So paradox es klingt, das Aufblühen unseres Gemeinwesens hatte auf dem Wohnungsmarkt negative Folgen. Der erhöhte Bedarf an Wohnraum führte zu einem schnellen Steigen der Bodenpreise. Das wiederum zwingt Investoren bei einem freien Immobilienmarkt zur stärkeren Ausnutzung von Grund und Boden. Besonders der Bau von Kleinwohnungen war wenig rentabel. Die Folge war eine Steigerung der Mieten. Viele Familien konnten solche Mieten nicht mehr bezahlen.
Das ist ja eine Situation, wie wir sie auch heute kennen. Bodenpreise steigen ins Unermessliche. Der Anstieg der Mieten, vor allem in den Großstädten, kennt keine Grenzen. Alle Schritte und Maßnahmen der Politik scheinen hier nichts ändern zu können. Wie gingen Sie denn zu Ihrer Zeit mit dem Problem um?
Naja, natürlich mussten wir als Stadt etwas dagegen unternehmen. Den Bau von kleinen und mittleren Wohnungen nahm unsere Stadt selbst in die Hand. Um das finanzieren zu können, war eigener Grund notwendig. Schon lange vor dem Krieg wurde eine planmäßige Bodenpolitik eingeleitet. Darauf konnten wir aufbauen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Stadt weitere große Bodenflächen für den Siedlungsbau erwarb. Die entstandenen Häuser wurden mit den Grundstücken nicht frei verkauft, sondern nur mit Vorbehalt des Wiederkaufsrechts oder in Erbpacht vergeben. Mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt waren viele ärmere Bürger in der Lage, Eigentum zu erwerben, vor allem kinderreiche Familien.
Ja, und wirkte sich die Politik denn auch positiv auf die Mieten aus?
Tatsächlich hat sich diese Bodenpolitik hemmend auf die Preisentwicklung ausgewirkt. Grund und Boden wurden so rücksichtsloser Ausbeutung aus Gewinnsucht entzogen. Die Stadtverwaltung hat zur Linderung der ungeheuren Wohnungsnot einen großen Teil beigetragen.
Ja, ich denke, man kann Ihnen also im Nachhinein zu diesen Erfolgen gratulieren. Wir fragen uns natürlich, warum eine solche nachhaltige Politik heute nicht auch möglich sein sollte.
Meine Bodenpolitik fand nicht überall Zustimmung. Heiße Kämpfe in der Stadtverordnetenversammlung und in der Presse waren dem Ankauf von Gelände vorausgegangen. Vor allem der Flächenerwerb für die Anlage von Parks, Sport- und Spielplätzen wurde heftig kritisiert. Geldverschwendung war noch der geringste Vorwurf. Dabei hatten die Arbeiten zur Gestaltung der Anlagen wirtschaftliche Vorteile. Menschen konnten aus der Arbeitslosigkeit geholt werden. Neben den Notstandsarbeiten im Straßen- und Kanalbau wurde auch in der Landschaftsgestaltung Beschäftigung geboten.
Ja, und heute sind die Bielefelder glücklich, Flächen wie den Bürgerpark, den Botanischen Garten und viele weitere Freiflächen als Erbe Stapenhorst besuchen zu können. Die in seiner Amtszeit erbauten Siedlungen wie der Lehmstich und die Königsbrücke sind noch heute begehrte Wohngebiete und teilweise immer noch in genossenschaftlichem oder städtischem Besitz. Wie konkret hatte die Stadt denn damals Einfluss auf die Bautätigkeit genommen? Dazu schauen wir noch einmal, was Lena Lappe dazu herausgefunden hat.
Der eigene Grund und Boden wurde zu günstigen Bedingungen zum Bau von kleinen Eigenheimen von der Stadt zur Verfügung gestellt. Was darauf gebaut werden durfte, waren wahrlich keine Luxuswohnungen.
Was waren denn damals die Maßstäbe für die Wohnungen?
Nun, es war klar beschrieben, welcher Raumbedarf einer Familie mit ein, zwei oder mehreren Kindern zustand. Die Grundstücke wurden in Erbpacht zur Verfügung gestellt. Sollten die Bauherren ihren Pflichten nicht nachkommen oder die Bauvorschriften nicht einhalten, konnte die Stadt die Grundstücke wieder zurückfordern. Neben dem vorgeschriebenen Wohnraumbedarf sollte ein kleiner Anbau zur Viehhaltung vorhanden sein. In einem genügend großen Garten konnte noch Gemüse für den Eigenbedarf angebaut werden. Außerdem sollte noch Platz zur Erholung und Regenerierung da sein. Das diente natürlich der Erhaltung der Arbeitskraft. Das Ziel war klar. Die Familien sollten gesund leben und sich auch im gewissen Rahmen selbst versorgen können.
Das ist aus heutiger Sicht ja fast idyllisch, wie sich die Stadt um ihre Bürgerinnen und Bürger gesorgt hat.
Ja, so kann man es sehen. Der Krieg ließ dann aber zeitweise die Wohnprogramme einschlafen, weil sich die Wohnungssituation deutlich veränderte. Viele Männer zogen in den Krieg. Die Restfamilien zogen auch aus finanzieller Not wieder zusammen. Geld und Handwerker für die Errichtung neuen Wohnraums standen nicht zur Verfügung. Nach dem Krieg aber nahm die Stadt den eingeschlagenen Weg erneut auf. Sie musste gegen die sich wieder zuspitzende Wohnungsknappheit angehen.
Kommen wir jetzt noch einmal zu Ihnen, Herr Stabmost. Sie hatten damals entscheidenden Anteil an der Grund- und Wohnungspolitik.
Tatsächlich erwarben wir als Stadt 1919 das Rußfeld, das heutige Gelände der Rottstedt-Kaserne, für den Siedlungsbau. 1929 wurde außerdem das Gebiet an der Detmolder Straße gekauft, im Zuge der geplanten Eingemeindung von Stieghorst. Die Stadt stellte weiterhin Grund und Boden für Wohnungsbau zur Verfügung. Langsam kamen auch Genossenschaften wieder mit der Stadt ins Geschäft.
Vielen Dank, Herr Dr. Stabmost. Die Lehre, die wir für heute aus der Geschichte ziehen können, heißt: Die Stadt muss wieder Grund und Boden in die eigene Verfügungsmacht bekommen. Nur auf eigenem Gelände kann sie bestimmen, zu welchen Bedingungen und für welche Ziele dieses Land bereitgestellt wird. Damals wurden klare Vorgaben für die Nutzung der Flächen gemacht. Die öffentliche Hand verhinderte somit eine blinde Privatisierung von Grund und Boden. Sie vergab auch erschwingliche finanzielle Kredite an die Bauherren. Durch Erbpachtverträge behielt sie aber den nicht vermehrbaren Boden letztlich in der Hand. Um Spekulationen mit Grund und Boden vorzubeugen, hat sich Bielefeld damals offenbar an dem Ulmer Wiederkaufsrecht orientiert. Dieses Modell ist für Ulm bis heute richtungweisend. Die Stadt kauft immer wieder Land an, bestimmt, was dort gebaut werden darf. Die Grundstücke dürfen nicht privat einfach weiterverkauft werden. So kann die öffentliche Hand Stadtentwicklung im Interesse des Gemeinwohls vorantreiben und außerdem Einfluss auf die Grundstückspreise ausüben. Dass sich Bielefeld gerade im Hinblick auf die Kasernen an solchen Vorbildern orientiert, ist für uns eine wichtige Forderung. Die Kasernengelände wurden 1936 mit dem rechts- und völkerrechtswidrigen Garnisonsvertrag von der Stadt Bielefeld dem Deutschen Reich unentgeltlich übereignet. Deshalb sind wir der Auffassung, die frei gewordenen Kasernengelände müssen heute vom Bund kostenlos an die Stadt zurückgegeben werden. Dann wäre die Stadt in der Lage, moderne Wohnungspolitik im Sinne von Rudolf Stabenhorst umzusetzen und Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten bereitzustellen. In der nächsten Folge unseres Podcasts erfahrt ihr, wie die historische Situation im Dritten Reich war, die zur Übereignung der Kasernengelände führte und welche Folgen es letztlich für die Stadt Bielefeld hatte. Aufgrund der Geschichte erörtern wir dann rechtliche Möglichkeiten für die Stadt, die Kasernengelände kostenlos zurückzufordern. Dazu müsste sie aber ernsthafte Schritte unternehmen.
Hört wieder rein. Wir freuen uns auf euch.